von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
Ja, schönen guten Abend. Zwei Stunden, ein Gast. Herzlich willkommen zu meinem kleinen, ich sag mal, Talk-Hörspiel mit einer Frau, die uns allen Ohren gemacht hat. Lange Ohren, wenn wir wieder vor der Schallplatte, der Kassette, der CD oder heute der MP3 oder dem Streaming-Dienst hängen. Vor den Geschichten, die unser aller Kindheit geprägt haben. Sie hat die drei Fragezeichen auf uns losgelassen. TKKG, Hanni und Nanni. Groß geworden ist sie in Schleswig-Holstein, lebt und arbeitet auf dem wunderschönen Gut Hasselburg. Heide Kiene Körting ist bei mir. Schönen guten Abend.
Heike Dine Körting?
Habe ich Heide?
Heide Kiene, das ist aber
mir
auch
steht
ganz
überall richtig, nur Daniel, ich lese es auch noch vor.
Das ist nicht so ungewöhnlich, nee, dass Sie das sagen, denn wer kennt schon den Namen Heike Dine?
Ja.
Das ist ja ein friesischer Name und bis auf, ich weiß nicht, wie viele Jahre es jetzt her, war ich auch die Einzige, die auf der Welt Heike Dine
ist
hieß.
Ist das ehrlich so?
Ja.
Können Sie das in einem Studio sitzen, also ohne Geräuschemacher, ohne Papagei im Hintergrund, einfach nur zwei Menschen, die miteinander reden, ist ja fast langweilig dann für Sie.
Ach nö, das wird schon nicht langweilig werden, denke ich. Da haben Sie mir sicher zu erzählen und ich habe Ihnen auch viel zu erzählen.
Wenn es Ihnen doch ein bisschen langweilig wird und Sie einen Vogel brauchen hier oder so, sagen Sie Bescheid, wir haben Geräusch-CDs auch da, ne? Gabi sitzt hier hinter der Scheibe, wir könnten alles einspielen.
Ja, jetzt hier zum Beispiel eine schöne Amsel, die uns zeigt, dass Frühling ist, wäre ja nicht schlecht. Dann kommt bei mir meistens immer erstmal eine kleine Amsel.
Erstmal eine Amsel. Ja. Roter Rand, schwarze Schrift auf weißem Grund. Europa steht da. Das ist das Logo, das wir alle kennen, denn es prangt auf unseren Kinderkassetten. Märchenschallplatten auch. Und man sieht das ja heute noch. Die Frau dahinter kann man nicht so ganz sagen, aber sie ist mein Gast heute. Heike Dine Körting. Jetzt habe ich den Namen auch richtig ausgesprochen. Europa gehört inzwischen einer sehr großen Plattenfirma, aber ihr Mann hat das tatsächlich gegründet?
Ja. Vorher gab es da noch andere Label, in den Bereichen ist aber nicht so was erfolgreich gewesen. Mit Europa und mit dem 5-Mark-Beginn, da kam dann der große Durchbruch.
Aber Schallplatten waren sehr teuer damals, nicht? Und
ja,
das war die Idee zu sagen, wir machen quasi was für den kleinen Geldbeutel,
ja,
was sich jeder leisten kann. Wir machen jetzt kein Hörspiel, sondern ich sag mal eine Lesung, nicht mal eine szenische. Denn Frau Körting, es gibt eine kleine Tradition in dieser Sendung, der Gast stellt sich selber vor.
Mhm.
Und ich habe das Manuskript einfach schon mal verfasst.
Ach, wie nett, das ist ja nett.
Das heißt,
darf ich vorlesen oder
genau,
Sie lesen für mich vor?
Wie Sie wollen, also normalerweise liest der Gast.
Ja, wenn ich das dann lesen kann, müssen wir doch mal gucken.
Sonst, wenn nicht, sagen Sie Bescheid, dann mach doch ich
das. So, na, das ist doch nett, dass ich hier heute eingeladen bin und ein bisschen erzählen kann von mir Heike Dine Körting. Was ins Ohr geht und darüber Hirn und Herz erreicht, dazu habe ich, Heike Dine Körting, mehr als eine Idee. Ich mache seit 50 Jahren Kino für die Ohren und ich habe das Hörspiel schon geliebt, lange bevor die Serie wie die drei Fragezeichen TKKG oder auch Hanni und Nanni oder 5 Freunde zum Verkaufsschlager machte. Mit meiner Freundin Birgit Linde und einem 18-Zoll-Gerät entdeckte ich schon als Kind die Liebe für das Ohrenkino. Wir schrieben Geschichten und vertonten die auch gleich. Und im Kindergarten habe ich gemerkt, dass diese Kreativität auch Gewinn bringen kann. Mindestens ein paar Bonbons. Da muss ich gleich mal sagen, das habe ich gerne gemacht, aber das war eine Zeit viel, viel früher. Da haben wir Kasperletheater aufgeführt. Und da habe ich immer gesagt, wenn ihr dann zuhören wollt und zugucken wollt, müsst ihr mir einen Bonbon mitbringen. Ich bin in Lübeck aufgewachsen. Da waren meine Eltern nach dem Zweiten Weltkrieg gelandet. Mein Vater in Gefangenschaft in der Mesenkaserne und meine Mutter nach einer versuchten Flucht nach Schlesien. Beides total spannende Geschichten, die eigentlich ein Hörspiel wert wären. Kleine Kostprobe gefällig? Mein Vater hat sich mit Hilfe einer Kartoffel aus der Gefangenschaft befreit. Ach ja, ich wollte mich doch vorstellen. Wir, meine Eltern, meine beiden Brüder und ich lebten auf einem Dachboden in Lübecker Stadtteil Marli. Im gleichen Haus wohnte der damalige Intendant des Lübecker Stadttheaters. Das Tor der Hoffnung hieß dieses Haus, in dem wir dann wohnten, wo dann der Intendantensohn mein kleiner Freund war. Ein Glücksfall, denn ich konnte im Theater ein- und ausgehen und Schauspieler wie Hans Petsch, Horst Frank und sogar Will Quadflieg kennenlernen. Der nächste Vorhang in meinem Lebensstück hob sich für das Studium Rechtswissenschaften in Hamburg und in Genf. In der Hansestadt habe ich auf einem Faschingsfest auch meinen späteren Mann Andreas Beuermann kennengelernt. Allerdings würde ich nicht von Liebe auf den ersten Blick sprechen. Das war vielleicht, weil er ein Clownskostüm anhatte, als ich ihn kennenlernte. Naja, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber er arbeitet als Plattenproduzent. Ich träumte damals von einer Platte, die so nie in seinem Label aufgenommen wurde. Stattdessen habe ich angefangen, in seinem Studio zu arbeiten. Anfangs lauschte ich noch an der Studiotür, wenn jemand Kamei-Hörspiele vertonte. Ich war begeistert und wusste, das will ich auch. Mein erstes eigenes Werk war Die kleine Seejungfrau. Anderson war für uns so das Kinderbuch überhaupt, weil es so schön illustriert war von einem Onkel von mir.
Ach so?
Ja. Und das war 1979, war ein gutes Jahr. Ich heiratete meinen Ehemann und ich saß zum ersten Mal mit drei Teenagern zusammen und habe die erste Folge der drei Fragezeichen aufgezeichnet. 40 Jahre, 180 goldene und 20 Platin-Schallplatten. Später gibt es Detektive und meine Hörspiele immer noch. Eine märchenhaft tolle Geschichte, auch für die erfolgreichste Märchentante Deutschland, wie es neben meinem Namen im Guinness-Buch der Rekorde steht.
Das klingt ja erstmal spannend. Es war tatsächlich im Kindergarten und Sie haben es angedeutet, Kasperl und Seppel gespielt und Bonbons dafür bekommen.
Genau, ja. Kasperl und Seppel. Und wir haben ja nachher auch die Figuren uns selbst gemacht aus Pappmaché. Aber ich finde immer, wenn man eine Leistung macht, dann braucht man auch eine kleine Gegenleistung. Manchmal ist es auch schon ein liebevolles Dankeschön oder ein Blümchen. Aber damals mochte ich am liebsten Bonbons.
Gut. Sie haben das auch aufgenommen dann irgendwann?
Also oh ja, dann etwas später. Ne, da war ich aber schon in der Schule. Da war ich bestimmt schon 10 oder 11 Jahre. Und bei meiner damaligen Schulfreundin gab es schon ein großes Grundig-Gerät mit diesem grünen Auge, ein Aufnahmegerät. Und das durften wir auch benutzen. Und da habe ich mit ihr dann schon kleine Stückchen gemacht. Auch damals schon das, was ja unser Hörspiel später ausgemacht hat, schon immer mit Geräuschen. Also sie wurde dann angewiesen, zur Tür reinzukommen mit lauten Schritten. Und ich habe dies oder das gemacht. Und dann habe ich zum Beispiel die Mutter und das Baby gespielt. Und sie musste den Vater und den Einbrecher spielen. Also so haben wir zu zweit dann immer schon bunte Hörspiele gemacht. Und auch schon mal dann mit dem Mikrofon vor die Tür gegangen, dass die Vögel da schön piepsen. Und die hatten sogar ein Schwimmbad im Garten, so ein schönes, so, ja, ganz wunderhübsches Schwimmbad. Und da sind wir dann auch schon mal reingesprungen, haben wir das Mikrofon irgendwo befestigt. Also Geräusche gehörten seinerzeit auch schon immer zu meinen kleinen Hörspielen.
Haben Sie die frühen Werke noch? Gibt es die noch?
Leider nicht, Ich habe auch, leider, ich weiß auch gar nicht mehr, aus welchem Grunde, dann irgendwie die Beziehung verloren und
Sie haben von dem Intendantensohn eben schon kurz erzählt.
Ja.
Wir haben kurz angesprochen, dass Sie ja auch die damals großen Schauspieler schon treffen konnten. Sehr, sehr früh. Hans Paetsch ist eine Stimme in ganz vielen Hörspielen. Menschen meiner Generation. Ich durfte ihn einmal noch kurz vor seinem Tod sehen. Und es war, als hätte man seinen Gott getroffen tatsächlich.
Ja, wunderbar. Ja. Ach, ich kann mich auch so gut erinnern, als ich ihn dann zum ersten Mal im Studio hatte, eben mit der kleinen Seejungfrau. Wie der Text, den er las, zu Musik wurde. Und unglaublich, es war eine solche Faszination. Und er ist ja auch wirklich der Märchenonkel geworden. Also ich denke mir, wir haben mindestens so 500 Produktionen auch mit Hans Paetsch gemacht.
Es gab kaum eine ohne ihn. Ne? Das hat man als Kind ja auch erwartet, diese Stimme geradezu. Will Quadflieg haben Sie dann auch gesehen damals?
Ja, haben wir auch. Das genau. Meine Tante, die wohnte in der Ruckstraße am Wasser, die machte immer damals schon so kleine Lesungen. Der Bedarf nach Kultur war ja groß nach dem Krieg. Und da habe ich dann schon als 5-Jährige und 6-Jährige dann mit irgendwo auf dem Fußboden gesessen und so Lesungen gehört, die er gemacht hat.
Sie haben also sehr liebevolle Erinnerungen an ihre
Kindheit. Ja, sehr.
Die Nachkriegszeit, die natürlich keine einfache Zeit war.
Na, auch warmherzig. Ich hatte auch eine ganz besonders warmherzige, liebe Mutti. Ganz wunderbar. Und es gab, also wir konnten dann, als wir in dem Tor der Hoffnung wohnten, konnte man über die Wakenitz die 7 Türme von Lübeck sehen. Ganz zauberhafter Ausblick. Und vor uns war der Schevenberg, ein großer Berg, der bis zum Wasser runterging. Und da hatten wir also viel Freiheit, viel Grün. Und da saßen wir dann auf dem Rasen. Ich konnte da spielen. Früher spielte man ja noch viel auf der Straße. Und was haben wir da alles gemacht?
Ja, ist weniger
Picker
geworden.
Und so. Und da bin ich dann mal ins Wasser gefallen. Da war ich, glaube ich, 5. Und da hat mein Vater schnell zugesehen, dass ich das Schwimmen lerne. Sehe ich noch heute vor mir, wie er auf dem Steg sitzt, seine Beine ins Wasser hält und ich halte mich mit den Händen fest. Und dann haben wir auch noch gegenüber einen Tennisclub gehabt, den LB Bau Phoenix. Und die waren sehr interessiert, junge Menschen, ist ja heute auch noch, junge Menschen an sich zu ziehen und auch noch nicht irgendwie große Beiträge haben zu wollen. Da kriegten wir dann auch kostenlos Tennisunterricht. Und ja, so habe ich eigentlich ganz fröhliche Erinnerungen.
Und so wurde aus Ihnen eine echte Schleswig-Holsteinerin.
So ist es, sagen, ja.
Zu einem Hörspiel gehört irgendwie auch Musik. Und zu so einer Sendung natürlich auch. Ich frage meine Gäste immer nach Songs, die sie gerne hören möchten. Sie haben sich Edith Piaf ausgesucht.
Richtig.
Je ne regrette rien. Ich bereue nichts.
Ja, wunderbar. Das hat einen Bezug auf meine Studienzeit, die ich in Genf gemacht habe, weil ich die französische Sprache liebte und sie auch ein bisschen besser lernen wollte. Und da gab es so Zeitschriften, Salut les copains hießen die. Da waren dann die Texte von den Liedern aufgeschrieben. Und da konnte ich dann nach den Liedertexten auch wunderbar die Sprache lernen. Und ich finde, sie ist einfach sowas von großartig. Ich wundere mich, dass das heute so selten gespielt wird.
Ja, Französisch hat es schwer, ne? Im deutschen Radio tatsächlich. Egal, so aus welcher Generation die Musik kommt.
Ja, wunderbar. Der Brassens oder Aznavour oder für mich ganz, ganz ideal.
Ist höchste Zeit für
non
Edith Piaf.
Rien de rien. Non, je ne regrette rien.
Was bereuen Sie denn, Frau?
Wie bitte?
Bereuen Sie etwas?
Kann ich eigentlich nicht sagen, nein. Gut, es gibt so dieses kleine hier oder da mal, aber im Augenblick würde mir nicht einfallen.
Das ist schön, wenn man das sagen kann. Ja, dann halten wir es mit Edith Piaf, Je ne regrette rien. Alors, Heike Diene Körting, die wohl bekannteste Hörspielproduzentin Deutschlands, die drei Fragezeichen, TKKG, die fünf Freunde. Und diese Aufzählung, die könnte jetzt noch Ewigkeiten weitergehen.
Ja.
Sie wollten aber eigentlich was anderes machen in Ihrer Jugend.
Genau, ich wollte eigentlich Journalistin werden und dachte, dass ich Zeitungswissenschaften studieren sollte. Das wäre doch vielleicht gut und angebracht. Hatte das Glück, dass mein Vater mit der Gräfin Dönhoff befreundet war. Die war damals ja so die Königin, ne? Und habe dann kurz bevor ich mein Abitur machte, ihr einen Brief geschrieben und ihr vorgestellt, wie ich mir das so denke. Und da hat sie mir sehr ausführlich und sehr liebenswürdig zurückgeschrieben und gesagt, sie hält nichts davon, Zeitungswissenschaften zu studieren, sondern möglichst viel zu schreiben, Chancen zu haben und dann eben ein Fachgebiet.
Ja, in einem Fachgebiet Spezialist sein.
Richtig.
Und darüber den Weg
finden. Und da fand ich eigentlich die Juristerei sehr interessant, weil man da lernt, man sich über Dinge klar zu werden. Außerdem, oder habe ich auch heute noch die Angewohnheit, dass ich jeden Menschen oder alles, was angegriffen wird, verteidige. Aber damals kostete auch schon, wenn man irgendwo ein Zimmer mieten wollte, Untermiete war auch schon so bei 200, 150, 200 Mark. Also habe ich immer nebenbei gejobbt, alles, was ich nur kriegen konnte und machen konnte. Und in dem Zuge war es eben auch mal, dass ich meinen Mann, den ich auf einem Kostümfest als Clown kennengelernt hatte, dass ich den, nachdem ich aus Genf zurückkam, mitgekriegt hatte, dass er Schallplatten macht, habe ich dort angerufen, hatte meinen Koffer mit Musiktexten, mit Schlagern und so, die ich mit meinem Freund gemacht hatte und dachte, da gehe ich jetzt mal hin, da werden wir mal schön versuchen, dass wir die Schlager an den Mann kriegen können. Und der Bäuermann, der öffnete mir dann die Tür, sehr nett und schön, und bin ich dann rauf und da war ein schönes, helles, wunderbares italienisches Cembalo, hat er gleich ein bisschen gespielt. Oh, da habe ich gemerkt, da bin ich ganz verkehrt.
Das ist jetzt mit Schlagern die falsche Adresse.
Ja, und wie gesagt, ich habe auch niemals meinen Koffer je aufgemacht vor ihm.
Hat er nie gesehen,
nein,
nie gehört, was da drin war?
Nein, ja. Das war mir zu doof und peinlich.
Ja, aber es wurde dann Ihr Mann. Ja.
Es wurde dann,
ja,
aber sehr viel später,
sehr
10
viel
Jahre
später. Okay,
ja.
Aber wer erstmal Ihr Türöffner ins Studio dann tatsächlich?
Ja, das das hat mich wahnsinnig interessiert, fand ich toll.
Sie haben auch Musik Ihres, oder wie soll ich sagen, Ihres Mannes für Ihren Mann mitgebracht.
Ja.
Das ist ein Allegro von Bach.
Ja.
Aus dem Cembalo-Festival. Sie haben schon erzählt, da stand das Cembalo damals.
Ja,
gleich
genau.
Ihre erste Begegnung bei ihm.
Er hat ja nachher sehr, sehr viele gehabt, ja eigentlich die größte Sammlung der Welt zusammengesammelt. Aber auf diesem Cembalo, das erste Cembalo, was ich bei ihm mitgekriegt habe und gesehen habe, auf dem hat er diesen wunderbaren Bach gespielt. Und ich glaube, ich habe es noch nie schöner gehört.
Was macht das mit Ihnen?
Ja, jetzt macht es natürlich eine Sehnsucht, auch eine gewisse Trauer oder auch ein Glücksgefühl, so eine Mischung. Es ist manchmal ist es glücklich, dass ich das alles hatte und natürlich aber auch traurig, dass ich es jetzt nicht mehr habe. Das ist schon relativ schwierig gewesen, auch für mich in der Überlegung, mache ich eigentlich weiter? Ich bin ja nun wirklich mehr als alt genug, um mich in meinen Ruhestand zu begeben. Und ist eben auch die Frage, betreibe ich weiter dieses doch große Herrenhaus mit den Konzerten, die wir da jeden Monat organisieren? Aber ziemlich schnell habe ich gesehen, es gehen ja so viele andere Menschen um uns herum weg und es geht das Leben eben weiter. Und ich bin eigentlich dann doch eher glücklich, wenn ich das höre.
Und wie schön, dass ich immer wieder auflegen können und immer wieder ihren Mann quasi so nochmal musikalisch zum Leben
erwecken. Ja, und es gibt auch wunderbare Fernsehsendungen, ganze Stundensendungen. Das ist alles schön. Das kann ich auch inzwischen wunderbar sehen und mich daran freuen.
Stimmt es, dass Sie Ihr Haus nie ohne Aufnahmegerät verlassen?
So ist es fast. Jetzt ist es ja heutzutage auch sehr viel einfacher. Da gibt es ja kleine Geräte. Ja, das habe ich gern. Ich habe sowieso einen großen Faible für Geräusche. Also wenn ich hier auch heute, wenn ich da die Treppe runtergehe, diese Steintreppe im NDR bis zu Ihnen, da höre ich dann schon, das hätte ich jetzt gebrauchen können vorgestern für meine Gruselhörspiele.
Unsere Treppe ist
Ihre
für
Treppe.
Gruselhörspiele geeignet. Ja, mir würden einige Ecken hier im Funkhaus einfallen für gruselige Hörspiele. So ist nicht. Das heißt, da denken Sie gleich, die halt so ein bisschen anders.
Genau.
Für uns klingen Treppen meistens gleich.
Ja, nein, die klingen alle anders, alle unterschiedlich, haben alle einen anderen Hall, haben alle eine feste Geschichte. Nun liegt es auch an den Schuhen, die man anhat. Heute habe ich so ein bisschen Gummischuhe an und das quietscht dann so herrlich. Also ich würde an sich, ich könnte im Prinzip mit offenem Mikro den ganzen Tag rumlaufen.
Sie waren, was war es in den drei Fragezeichen? Sie sind, wie hieß er, der Papagei?
Also da bin ich, der Blackie, der Beo.
Ja.
Ja, der macht ja immer, wenn das Telefon geht, dann schreit er dann immer dazwischen, Telefon oder so. Ab.
Und der Papagei wird aber immer noch live gegeben dann bei
immer
der
noch live
immer
dazu,
noch live.
Aber wir haben ihn natürlich auch auf CD, auch im Computer und auch auf dem sogenannten Schnürsenkel.
Auf dem Schnürsenkel.
Ja.
Ja. Und dann haben Sie quasi ein Archiv Ihrer eigenen Geräusche.
Ja.
Es ist nicht so wie jetzt in einem Studio wie hier. Hier gibt es meterweise Geräusch-CDs, wo man auch gucken kann.
Habe ich ja auch. Aber das
und da
ist
steht dann auch wirklich Steintreppe mit Gummisohle bei Tag und Vollmond oder so. Und dann kann man das rausholen. Aber Sie vertrauen eher auf die Geräusche, die Sie selbst gemacht haben?
Ja, man wundert sich auch, wie anders eben Geräusche nur zum Ton kommen, also zur Sprache kommen, als wenn Sie zum Beispiel einen Film jetzt sehen und der Geräuschemacher macht dann oder man macht dann diese entsprechenden Geräusche. Aber diese speziellen Geräusche, die in einem Hörspiel sind, da sind mindestens immer, nehmen wir jetzt mal die drei Fragezeichen, gerade das letzte auch, was wir jetzt gerade erarbeiten, die 200. Folge, die im Sommer veröffentlicht wird zum Jubiläum. Da haben wir pro Manuskriptteil mindestens immer 80 bis 100 Geräusche, die selbst erarbeitet werden. Das ist an Arbeit am Hörspiel eigentlich das Allerlängste.
Wie bekommt man so wunderbare Stimmen dazu mitzumachen? Über Hans Pätsch haben wir schon gesprochen, aber auch so Axel Milberg ist dabei. Ihr Liebling muss gewesen sein, Peter Passetti, Erzählstimme in den drei Fragezeichen.
Unglaublich, unglaublich. So eine Persönlichkeit.
War das leicht von Anfang an oder ist es heute noch leicht oder ist auch schwierig zu sagen, wir machen jetzt was für Jugendliche, wir machen ein Hörspiel,
also,
ist jetzt nicht, sagen wir mal, mein Vater ist auch Hörbuchsprecher, Schauspieler.
Ach, und so.
Ich weiß, der kommt immer zu Hause, ich mache wieder 6 CDs. Mein Junge, so solche Sätze kenne ich immer. Das klingt besser, als zu sagen, ich mache jetzt, ein Kinderhörspiel.
Ja, also damals war es so, ganz am Anfang hatte ich glücklicherweise durch diese Kenntnis von schon guten Schauspielern, mein Mann allerdings auch, hatte ich eigentlich keine Scheu und habe mich an jeden in irgendeiner Form rangewagt, wie auch immer. manchmal durch die Hintertür oder durch ein bisschen Hartnäckigkeit, wenn dann ein Schauspieler sagte, ja, da kann, also ich habe wirklich überhaupt keine Zeit. Ich sage, ja, darf ich denn in einem Jahr mal wieder anrufen? Ja, in einem Jahr darf ich wieder anrufen. Und dann bin ich ihnen so auf die Nerven gegangen, dass sie dann doch gekommen sind. Und wer mal bei uns war, ist eigentlich auch sehr gerne da gewesen. Es war eine sehr nette, kleine, aber sehr persönliche Atmosphäre. Und es kommt noch hinzu, dass doch die Menschen... Jetzt gibt's ja so viele andere Dinge für Kinder, so wahnsinnig viel. Aber damals gab's ja nicht so furchtbar viel in den Medien. Und der Rundfunk machte in einer Zeit ja auch nicht mehr so viele Hörspiele, nicht mehr so schöne Kinderhörspiele, mehr so Diskussionssendungen und so. Und eigentlich konnte ich die Schauspieler, wenn ich sagte, wir machen was für Kinder, war es in den meisten Fällen so, dass sie sagten, oh ja, das machen wir gern. Ich hatte nur zwei Schauspieler, die ich jetzt nicht nennen muss, aber zwei sehr berühmte, die sagten, geh mir ab mit Kindern, die gehen mir auf die Nerven. Ich werde doch nicht für Kinder auch noch Schallplatten machen. Sowas hat es auch gegeben, aber in den seltensten Fällen.
Zumindest ehrlich.
Ja.
Ja.
Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk, nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Musik, wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.
Schönen guten Abend. Mein Gast heute hat uns alle irgendwie zum Hören gebracht. Auf jeden Fall, wenn Sie so meiner Generation sind. 72 geboren, 80er Jahre eigener Kassettenrekorder, vorher schon einen gelben kleinen Schallplattenspieler mit, ich weiß es noch, einer Europa-Märchenschallplatte. Da werden Sie noch nicht für verantwortlich gewesen sein. Kasperl und Seppel.
Damals, nein, das hat mein Mann
hat ihr Mann gemacht, ja. Mit dem Kasperl, der seine Großmutter war krank und er wusste nicht was. Sie machte immer, das hat er immer vorgemacht. Und der Zauberer hat ihm Kukuruzurutsaft empfohlen. Ja. Ja, kennen Sie auch? Haben Sie auch gehört, die frühen Werke?
Ja,
meine Lieblingsplatte von Europa. Noch erfolgreicher als Kukuruzurutsaft wurden die drei Fragezeichen.
Ja.
Und dann haben wir gerade drüber gesprochen, wie Sie namhafte Schauspieler dazu bewegt haben, mitzumachen bei diesen Kinder- und Jugendproduktionen. Sie haben da drei junge Männer, drei Jungs gefunden, deren Leben Sie ja auch maßgeblich geprägt haben.
Ja, würde ich sagen. Also auf jeden Fall ein Anfang. Und wir haben natürlich uns gemeinsam begleitet das Leben durch. Und wir haben immer etwa so drei, vier, fünf Inseln im Jahr, die wir auch schon Anfang des Jahres ausmachen, wo wir uns gemeinsam treffen. In der Zwischenzeit ganz selten mal. Aber diese Sachen sind natürlich Stadien, die dann durchgehen. Sie fingen wirklich an als kleine Jungs, muss man sagen. Aber schon auffallend talentiert. Also unglaublich talentiert. Und was ja auch immer ganz wichtig ist, dass man eben, wenn man dann es mit dreien zu tun hat, dass jeder sofort weiß, das ist der Peter, das ist der Bob, das ist der Justus, mit völlig verschiedenen Stimmen und auch völlig verschiedenen Charakteren. Und das, da habe ich wohl ein gutes Händchen gehabt.
Absolut.
Ja, denn es ist bei den drei Fragezeichen so, aber es ist eben auch bei Hani und Nani glücklich gegangen, ist auch heute noch, oder bei den Fünf Freunden oder TKKG, sind viele von den Kindern dadurch auch, wie Sie mir sagen, überhaupt erst Schauspieler geworden.
Jeder von uns, der die Serie gehört hat, hat ein Lieblingsfragezeichen. Sie denn auch?
Also ich liebe sie alle. Das kann ich nicht sagen. Es ist mal, ist der eine ein bisschen netter oder mehr Nähe, weil man vielleicht besondere Dinge zusammenteilt. Der Oliver war mal sehr krank. Oder als mein Mann starb, war mir Jens sehr lieb zur Seite. Und Andreas mag ich auch so sehr gern, auch seine Mutti und sein Hund und seine Frau sowieso. Die Anna, die ist ja ganz toll. Also ich liebe sie eigentlich alle miteinander. Und sie, irgendwie so für mich vom Gefühl her sind sie ja erwachsene Männer, aber sie sind für mich immer noch meine Kinder.
Ja eben, das wollte ich gerade sagen. Es klingt so ein bisschen, als würde man über seine eigenen liebgewordenen Kinder sprechen.
Richtig, und man hat eben diese Entwicklung gemacht, wie es war, erstmal so brav und dann kam die bisschen so wildere Zeit und dann kam das Selbstständigsein. Ich versuche natürlich auch, wenn Jens zum Beispiel im Theater spielt oder so, dann versuche ich die Vorstellungen auch zu besuchen, auch Oliver habe ich mal auf der Bühne bei einer Premiere erlebt und ja, ich liebe sie.
Ich würde, wenn Sie Lust haben, gerne mal testen, wie gut Sie Ihr eigenes Werk kennen.
Das wird schwierig.
Ich sage einfach mal so einen Kassetten-CD-Titel und Sie sagen, zu welcher Serie das gehört.
Mhm.
Ja? Und das Fußballphantom.
Das kann ja eigentlich nur drei Fragezeichen sein.
Richtig, die goldene Truhe.
Auch Fragezeichen.
Nee, Fünf Freunde, Folge 27.
Echt?
Ja.
Oh.
Der Schatz der Drachenhöhle.
Ich denke, das ist Fragezeichen.
Nein, TKKG.
Ach nein, wie furchtbar.
Folge 19 von 1982. Dämon der Rache.
Das kann doch eigentlich nur meine Gruselserie sein.
Das
auch
sind
nicht?
Die drei Fragezeichen. Da sehen Sie, wie es durcheinander geht.
Oh, wie schrecklich. Oh, wie schrecklich.
Ja, aber die Titel erfinden Sie ja nicht, oder?
Nein, nein, die Titel sind ja vorgegeben. Die sind vorgegeben durch die Bücher. Und mit den Titeln habe ich eigentlich immer nie was zu tun.
Wenn man so viele Hörspiele gemacht hat wie Sie, dann merkt man ja sicher auch den Wandel der Zeit. TKKG zum Beispiel. Ne, also, dass die Bösen oft Ausländer sind. Das war am Anfang noch Thema in diesen Serien. Teilweise Obdachlose werden beschimpft. Tarzan hieß Tarzan.
Ja.
Später hieß er Tim.
Ja.
Klößchen ist auch nicht ist mehr Klößchen.
Ist Klößchen geblieben?
Ist
doch.
Er ein Klößchen? Ja,
er ist ein Klößchen geblieben.
Er ist Klößchen geblieben.
Es war ja damals, das war ja auch eine Buchserie. Und der Herr Karl Mutschak hätte sich jetzt gut verteidigen können, weil man, wenn man das jetzt so hört und ohne seine Erklärung, hat man immer das Gefühl, dass er den Ausländern den bösen Part gegeben hat. Er hat es aber anders gemeint. Nun gut, wenn man es anders meint und nicht anders ausdrückt, dann ist es natürlich schade. Da gibt es auch eben ganze Folgen, die rausgenommen wurden. Dann da
ganz
ist
viele,
halt
ne?
noch von
also,
Zigeunern die Rede.
Das N-Wort
macht man heute nicht
ganz
mehr.
Oft von Tim bzw. Tarzan.
So oder so, dass es dann nicht mehr ist. Manchmal ist es vielleicht auch ein kleines bisschen übertrieben, was heute nicht gemacht wird. Also
das ist eine
wenn
große
man
Diskussion.
Pipi Langstrumpf auch, ne? nicht mehr Pipi nennen darf, weil man da Assoziationen kriegt, die falsche.
Ja, aber es zeigt ja so den Wandel der Zeit tatsächlich.
Das stimmt.
Auch,
also das
ist stimmt. ja eigentlich, kann man sagen, oder gerade schön, dass man sich über solche Dinge Gedanken macht, über die man sich früher nicht Gedanken gemacht hat.
Das ist richtig, richtig. Weil man möchte natürlich den Kindern auch irgendwie was Schönes, Sauberes, Nettes präsentieren, wobei eben der Wandel der Zeit dort ist, dass da sehr restriktiv gearbeitet wird und auf der anderen Seite, wenn sie dann mal Fernsehen, auch Radio, Nachrichten, Zeitungen sehen, voller Brutalitäten, fast immer nur Negatives. Also der überwiegende Teil an Nachrichten ist doch eigentlich negativ, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist oder so.
Es fehlt das Happy End natürlich,
Hörspiel
erwarten.
Und insofern glaube ich, dass das für Kinder besonders wichtig ist, eben auch Geschichten zu hören, wo sie darauf vertrauen können, dass es irgendwie doch alles gut ausgeht.
Gab es denn auch mal Hörspiele, wo Sie selber gesagt haben, das ist nicht gut geworden, das hätte besser sein können?
Also was mir überhaupt nicht gefiel, war nachher die Zeit, als eigentlich das Hörspiel ein bisschen abgelöst wurde durch das Puschenkino-Video kamen ja und Nintendo und Spiele und alles Mögliche. Und in der Zeit wurden dann doch ganz gerne Playbacks von Filmen aufgekauft, die man dann mit einem Erzähler verständlich macht, aber es ist ja nicht das Hörspiel. Das Hörspiel, was einen die Ohren aufmachen lässt, die Augen zumachen lässt und im Inneren für das Kind einen Film abfahren lässt, sondern ist es eigentlich nur ein Minus zum Film. Das hat mir eigentlich nicht so besonders viel Freude gemacht. Ich hatte auch damit das Gefühl, dass man damit das Hörspiel per se kaputt macht. Aber glücklicherweise hat sich ja dann doch das wieder erholt und als es vielleicht den Kindern auch ein bisschen viel wurde mit der Beschäftigung oder als sie älter wurden und sich erinnerten, Mensch, was hat uns als Kind eigentlich Freude gemacht, dann haben wir nicht noch ein paar Kassetten auf dem Dachboden und holen sie dann für ihre eigenen Kinder runter. Da ging so vor ungefähr 18 Jahren oder 20 Jahren, ging dann plötzlich das Hörspiel natürlich nicht in der Breite mehr so auf den Markt, aber doch besonders die Serien eben, die damals schon beliebt waren, wurden dann wieder, kriegten ein Revival.
Ja. Jetzt frage ich mich als durchaus ja musikinteressierter Mensch, wie läuft das eigentlich heute im Zeitalter der Streaming-Dienste?
Also ganz besonders, wenn wir jetzt mal über die Fragezeichen sprechen, die ja nun wohl das erfolgreichste Hörspiel der Welt sind, dann ist es so, dass ich denke, ungefähr 50% von dem Umsatz geht heute schon über Streaming. Also von Monat zu Monat steigert sich das Streaming und geht dann der haptische Verkauf zurück.
Haptisch heißt CDs, ja. Kassette wahrscheinlich ja. kaum mehr, ja. aber die gute alte Platte gibt es noch.
Wieder,
die wird
ja,
gerne
und
genommen,
eben, ne? bei drei Fragezeichen ist eben die absolute Ausnahme, dass da auch noch Schallplatten gefertigt werden und Kassetten.
Aber Sie haben früher dann schon, oder müssen das jetzt auch überlegen, der Moment des Umdrehens, den es ja nicht mehr gibt, den wir alle noch kennen.
Schade,
so,
nicht?
Jetzt ist genau, jetzt Schluss, jetzt muss ich ja. mich nochmal bewegen, jetzt ja. wird die Kassette umgedreht.
Aber dafür hat es dann eben die einzelnen Track-Abschnitte, wo man dann eben auch einsteigen kann. Denn das ist ja das Schöne, was auch Oliver bei jeder Party immer laut sagt und wir uns überhaupt nicht dazu zu schade sind. Es ist ein wunderbares Einschlafmittel.
Also das Umdrehen fehlt, aber Hörspiel ist weiter populär, hat
sehr populär.
Wunderbare Zugriffszahlen. Aber wie hat die Digitalisierung Ihre Arbeit verändert? Also feiern Sie eher Chancen und Möglichkeiten, die Sie heute haben, die Sie vorher nicht hatten? Oder
wir haben natürlich schon noch andere Möglichkeiten, Dinge einzusetzen, eben durch das Digitale, dass Sie es abrufen können. Sie haben alles in einem großen Speicher bei den Aufnahmen, die ich allerdings auch immer gerne noch mit Schnürsenkel mitschneide.
Schnürsenkel ist das gute alte Band.
Ja, ne? das, also ja. Ich habe mich vorhin so gefreut, als es hier losging, da sagten sie, das Band läuft. Da wollte ich Sie eigentlich schon fragen, haben Sie auch noch Tonband?
Haben wir noch ein Tonbandgerät? Haben wir gar nicht, Gabi, oder? Nein, haben wir nicht. Sie schüttelt mit dem Kopf, hier gibt es keins mehr.
Ja, aber
ja, ich habe es tatsächlich noch gelernt, aber bin ich auch dankbar. Habe ich meiner Frau letztens ja. noch erzählt, wie man einen Loop geschnitten hat. So heißt
Richtig.
Das, wenn sich quasi was immer wiederholt. Und dann ja. musste man das durchs ganze Studio ziehen und dann
ja,
und schob sich
ja,
das Band
Ja, genau, dann
immer.
Schob sich das Band rein.
Ja, ja.
Aber das hat mein Mann dann damals schon eine ganz andere, nicht Erfindung, sondern eine andere Idee gehabt. Lauter UHA-Kassettenrekorder hingen an der Wand und waren dann Schlaufen geschnitten. Dann hat man diese Plastikding da weggenommen und ein kleines Gewicht reingehängt. Und dann konnte ich 36 verschiedene Geräusche über mein Pult einzeln abrufen. Die liefen da den ganzen Tag herum. Ja. Ja, das ist schon lustig.
Hatte schon was.
Ja,
ne?
hatte was. Ja. Also es hat jetzt auch für mich noch so eine große Faszination, dass ich also die Endabmischung am allerliebsten immer über das Tonband mache. Und ich sage immer, bei der Endabmischung fühle ich mich immer irgendwie ein bisschen wie ein Dirigent, der jetzt all die Dinge, die vorbereitet wurden und auf den verschiedenen Maschinen, auf den CD-Player, auf dem Computer, auf immer noch den Bandmaschinen, die an der Wand hängen und die Schlaufe hin, da zum Beispiel bei den drei Fragezeichen in der Zentrale, die Holzschritte, nicht? Die laufen rund und rund und wenn ich sie brauche, kann ich sie dann hochziehen. Also das macht mir schön Freude. Es erleichtert die Arbeit natürlich. Früher lief ein Band, wenn sie aufnehmen wollten, mussten sie den Anfang wiederfinden, alles rückwärts und das geht ja auf die Ohren. Heute haben sie einen Locator oder schon lange einen Locator, der fährt dahin, wo sie hinwollen und das ist schon sehr viel einfacher geworden, aber ich muss sagen, damals hat man dann vielleicht doch noch mehr Fantasie aufgebracht. Ich erinnere mich an die vielen blutigen Schnitte, die ich an den Fingern hatte, weil ich dann versuchte, das Band um das Röllchen vom Tonbandgerät zu schieben, dass es ein bisschen dicker war, das Röllchen. Dann lief automatisch das Band etwas langsamer. Oder dann hat man es auch noch ein bisschen festgehalten und dann immer die Hände geschnitten. Naja, und bei den Kassetten kennt man das ja auch. Diese Bewegung,
ja, mit dem Bleistift. Man könnte eigentlich auch erwarten, dass die Königin des Hörspiels auf einem Gut wohnt. Und das machen sie auch im Herrenhaus Gut Hasselburg. Wie ist das, in so einem altehrwürdigen Haus und gleichzeitig auch einer Serienkulisse zu wohnen?
Also es ist wunderbar zu wohnen. Ich muss schon manchmal auch mich selber kneifen und sagen, meine Güte, habe ich es gut. Wobei es so ist, dass man auch sehr viel Arbeit hat natürlich, damit das alles zu erhalten und zu halten. Aber es macht mir sehr viel Freude, vor allen Dingen, wenn eben dann viel Familie kommt und wir gemeinsam dann feiern können, machen können. Oder eben auch Konzerte. Einmal im Monat machen wir immer ein öffentliches Konzert, damit auch jeder die Möglichkeit hat, den Zugang zu kriegen. Und die Stahlwerk-Stiftung kann getrost sein, dass ich diesen ganzen Bereich beackere und auch noch beackern kann und in Ordnung halte. Und dann eben auch Leben hineinbringen.
Nun wurde auch das Erbe der Guldenburgs dort tatsächlich gedreht.
Ein Teil davon, ja, die schönsten Teile.
Nachhaltig muss man sagen, nicht so erfolgreich wie die drei Fragezeichen. Also es werden wahrscheinlich mehr Menschen kommen, die sagen, ich bin Fan der drei Fragezeichen, als ich möchte noch mal gucken, wo das Erbe der Guldenburgs gedreht wurde.
Also bei den Älteren schon, ja. Aber das ist an die Jüngeren dann nicht mehr so weitergegeben worden. Ich wundere mich zum Beispiel, jetzt fragte ich gerade jemand, sagte, ach, ich hatte die und die Schauspieler, Hannes Messemer und wenig alles und auch Horst Frank. Ich sagte, du kennst doch Horst Frank.
Nicht mehr so, ne?
Ja, also ja. Die Älteren schon. Und dann die Guldenburgs gesehen haben, sind da alle begeistert, haben die mir jetzt auch gerade eine DVD geschenkt. Das waren ja auch alles ganz große Stars, die damals bei uns waren. Und wobei es aber auch eben Filme gab oder es gab auch Tatorte, Blaues Blut, die da gedreht wurden und hat viel Freude gemacht und ja, man erinnert es natürlich. Ja.
Sie erinnern sich aber, glaube ich, nicht so gerne an Exzesse auf der Schönheitsfarm.
Nein.
Oder?
Nee, also das war ja auch eine Sache. Ist ja natürlich, wenn man so ein Haus hat, dann wird man das, gibt man es eben auch an Filme und an Filmer.
Und das waren Filme ab 18,
genau,
die man jetzt
nicht unbedingt
über der Ladentheke verkauft.
Richtig, ja. Aber da muss ich natürlich andererseits sagen, dass ich selber damit nichts zu tun hatte. Und dann wurde da eben ein bisschen was locker gedreht, sehr locker. Und das kriegte ich dann mit, weil meine Mitarbeiterin da in Hasselburg sauber machen wollte und sagte, oh, Frau Beuermann, wenn Sie da so nach den Mädels rumspringen im Haus, können Sie da bitte vorher Bescheid sagen, damit wir dann nicht zum Putzen gehen. Ja, es war mir, obwohl ich nicht direkt damit, es wurde mir aber dann doch ziemlich übel mitgespielt, weil es mir zugespielt wurde. Ja. Und das ist natürlich, was gibt es Übleres oder Schöneres? Märchenkönigin, am liebsten noch eine Krone auf und auf der anderen Seite das. Das wurde genutzt und ich will mich jetzt nicht so lange dazu äußern, aber es gab hässliche und schlimme.
Zumal man sagen muss, Exzesse auf der Schönheitsfarm. Ja, das könnte heute auch ein Rosamunde Pilcher-Titel im ZDF sein.
Aber
also man kann nicht immer davon Schlimmsten ausgehen.
Nein, aber es hing eben dann leider mit Erpressungen zusammen und hässlichen Dingen.
Strich drunter.
Vergisst. Genau.
Strich drunter. Wir freuen uns alle mal, zu Ihnen kommen zu dürfen. Nach
unbedingt.
Und wer kommt, kann Sie sehen? Oder?
Sie
sitzen
meistens
dann immer oben auf dem Balkon und gucken
und
nach unten?
Und winke dann so.
Ja.
Ich rase rum und suche die Teile, die irgendwo fehlen und die noch gebraucht werden. Oder wo was kaputt ist oder wo ich noch vielleicht was nähen kann. Oder aber ich sitze in Hamburg in meinem Studio und mache Aufnahmen. Denn am Wochenende machen wir gern Aufnahmen, weil dann die Kinder frei haben.
Frau Körting, was war das für ein wunderbarer Abend? Ein Ausflug ja auch irgendwie in die eigene Kindheit. Die Frau, die uns die drei Fragezeichen geschenkt hat.
Ja.
Alfred Hitchcock, es ist ja etwas, was man sich immer gefragt hat, der hat wirklich nur seinen Namen draufgegeben, oder?
Also soweit ich weiß, ist eben die ganze Entwicklung von Alfred Hitchcock und seinem Verlag gekommen und so ist es ja wie bei vielen Sachen in Deutschland auch. Dann sucht man sich die Autoren, die das ausfüllen und das war dann ein, wie man dann später mitkriegte, ein Mr. Arthur und der hat natürlich dann nach einer gewissen Weile, das ist ja auch bei anderen Büchern so, wenn die dann merken, oh, es wird erfolgreich und dann möchten sie doch auch ganz gerne selber genannt werden. Und da gab es dann nachher Urheberrechtsprobleme. Leider, denn das war eigentlich sehr schön. Ganz am Anfang hat ja der Peter Pasetti nicht etwa nur den Erzähler gemacht, sondern er war der Hitchcock.
Genau.
Das war schon
erzählt,
sehr schön.
Dass er quasi angerufen hat.
Und da durften die drei ja immer dann mit seinem Rolls Royce und Mortimer mit dem Fahrrad losfahren. Aber wie Sie vorhin schon sagten, alles entwickelt sich weiter. Heute gibt es eben andere, so haben die jetzt ihr eigenes Auto.
Eben sind ja auch größer geworden.
Mhm.
40 Jahre ist das jetzt her und die 200. Folge in diesem Sommer dann tatsächlich.
Ja.
Wir haben noch eine kleine Schnellfragerunde zum Schluss. Ich stelle Ihnen eine Frage, Sie antworten einfach kurz und spontan, was Ihnen dazu einfällt. Los geht's. Haben Sie lieber Bandsalat oder Sprung in der Platte?
Bandsalat. Das kann ich. Also, ich muss ja keine.
Nein, alles gut.
Ich muss nicht sagen, warum,
ne? Sagen Sie warum.
Ja, weil wunderbar. Bandsalat kann ich dann. Ich habe das Studio im dritten Stockwerk. Und dann kann ich den Bandsalat so runterlassen, dass er sich allmählich selber aufwickelt. Und dann nehme ich den Bleistift und dann geht er rein in den, ne, oder wie auch immer, in die Kassette zurück. Während den Sprung in der Schallplatte kann ich nicht reparieren.
Ihre Lieblingsecke in Schleswig-Holstein, außer Gut Hasselburg.
Ich liebe das alles so sehr. Ich würde dann noch mal sagen, meine Lieblingsecke ist Pelzerhaken, ein bisschen weg von den Mengen, da wo der Hundestrand ist.
Hätten Sie lieber ein Stück Kirschkuchen mit Justus Jonas oder eine Tafel Schokolade mit Klößchen?
Also möchte ich mit beiden bitte zusammen essen. Kirschkuchen mit Schokolade obendrauf.
Dieses Geräusch kann ich nicht nachmachen.
Ja, ein Autogeräusch zum Beispiel kann ich nicht.
Dieses Geräusch klingt bei mir fast besser als in Wirklichkeit.
Der Rabe. Telefon. Telefon.
Absolut. Diesen Star hätte ich gerne als Sprecher in einem meiner Hörspiele.
Also da habe ich jetzt eine ganz lange Liste von Stars, die ich haben möchte.
Gibt so eine Liste, die Sie führen für sich und sagen,
und ich habe auch mehrere Stars im Auge. Aber das Problem ist, dass ich auch dann entsprechend eine Rolle haben muss, die so gut ist.
Über diesen Star als Sprecher war ich besonders glücklich.
Hans Petsch hat mir die Hörspiele mit in die Wiege gelegt. So.
Mit den drei Fragezeichen höre ich auf, wenn
die drei Fragezeichen nicht mehr gemeinsam auftreten können oder wollen oder natürlich, wenn irgendwie mal was Unglückliches passiert oder wenn man einfach sagt, so, die Körtin kann das jetzt nicht mehr.
Das wird nie passieren. Getränke am Regiepult sind
gefährlich.
Mit diesem Geräusch stehe ich am liebsten auf.
Mit den Vögeln.
Vor allen Dingen der Amsel.
Ja.
Und Stille ist für mich.
Liebe ich.
Reicht es an Stille jetzt für den Moment?
Jetzt.
Das waren jetzt 3 Sekunden. Wollen wir? Ja? Frau Göttings, war schön, dass Sie da waren. Danke für Ihren Besuch.
Stille.
Immer dienstagabends ab 8. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.